Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute tauchen wir mal wieder ab in die Welt der Microcaps und dafür habe ich den Sebastian Krog dabei. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für deine Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
Das freut mich sehr und du wühlst wirklich im tiefsten Microcap-Dschungel, hast wirklich ein paar außergewöhnliche Namen, die du so verfolgst, die ich immer wieder bei Twitter bei dir gelesen hast und dann auch wahrscheinlich im eigenen Portfolio hast, die man jetzt wirklich absolut nicht kennt, wenn man sich jetzt nicht in der Szene bewegt oder in tieferen Märkten forscht. Und da werden wir jetzt mal eintauchen. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht erstmal so eine kleine Introduction. Wer bist du? Was machst du eigentlich? Vielleicht auch so abseits der Börse, dass man erstmal so ein grobes Bild von dir bekommt.
Klar, gerne. Also ich bin Sebastian, wie du schon richtig gesagt hast. Und bin jetzt hier Stand Ende 2023 25 Jahre alt, bin Unternehmer, also 80% meiner Zeit verbringe ich nicht mit der Börse, sondern damit mein Unternehmen zu führen. Das ist eine Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Köln. Wir helfen Unternehmen im B2B-Geschäft dabei, einfach mehr Kundenanfragen zu generieren. Und eben neben dem Ganzen beschäftige ich mich dann gerade jetzt so seit 2-3 Jahren intensiv noch mit dem ganzen Thema Investieren. Und das ist im Grunde eigentlich das, was ich so mache, ganz grob gesagt. Und genau, wo wir dann, denke ich, heute auch dann nochmal tiefer drauf einsteigen können auf das ganze Investitionsthema. Aber das ist eigentlich so ein bisschen kurz mein Background.
Auf jeden Fall. Dann springen wir doch direkt mal zum Anfang der Geschichte. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit den Finanzen auseinanderzusetzen oder vor allem spezieller noch das Thema Investieren und Aktien?
Das ist eine gute Frage. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was damals der ganz konkrete Auslöser war, aber mit so circa 15, 16 Jahren bin ich auf das ganze Thema gestoßen und habe dann auch, ich glaube, auch als erstes Buch von Gerd Kommer, ich glaube, Souverän investieren heißt es, ich nenne es jetzt mal die Gerd Kommer Bibel, die ja im Grunde eigentlich komplett konträr zu dem ist, was ich aktuell als Investmentstil mache, weil die Kernaussage im Grunde ist, dass Märkte effizient sind und dass man als individueller Investor eigentlich nicht in der Lage ist, den Markt zu schlagen. Und das war eigentlich damals so der Startschuss mit ja, wie gesagt, circa 16 Jahren, da musste ich noch meine Eltern überzeugen, dass sie doch für mich damals bei der Comdirect ein Portfolio dann eröffnen, weil ich halt noch minderjährig war und habe dann so angefangen damals ganz relativ klassisch mit dem Gerd-Kommer-Ansatz eigentlich einen Sparplan auf verschiedene ETFs zu machen und habe mich dann aber relativ schnell auch an die ersten Einzelaktien, ich sage jetzt mal, rangetraut. Das waren halt aber dann damals die Amazon, Facebook, Tesla, Starbucks, ich glaube BASF, also so relativ, also sehr gute Unternehmen. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich hätte ich sogar eine bessere Rendite, wäre ich einfach bei denen geblieben, zumindest jetzt rückblickend oder zumindest vor allem dieses Jahr mit natürlich, was wir erlebt haben dieses Jahr mit Amazon und Facebook. Und das war eigentlich so der Startschuss. Ich habe aber dann eigentlich 2 Jahre später circa wieder mich, oder ich krieg's nicht mehr genau, auf jeden Fall mit ein paar Jahre später mich eigentlich wieder aufgehört, mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch wieder aufgehört zu investieren, weil ich letztendlich einfach gemerkt habe, okay, ich habe jetzt meine, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 100 Euro im Monat zur Verfügung, die ich investieren kann. Das ist natürlich super, ist schon mal ein Anfang. Aber am Ende des Tages muss ich eigentlich eher dafür sorgen, dass ich jetzt erstmal mehr Geld verdiene, dass ich halt vielleicht nicht 50 oder 100 Euro im Monat investieren kann, ja, sondern vielleicht 500 Euro im Monat. Weil letztendlich, selbst wenn ja die Rendite, weiß ich nicht, selbst wenn du dann vielleicht 15% Rendite machst statt 10% Rendite, der generelle Hebel bei so kleineren Summen ist halt häufig eher, wie viel du investieren kannst. Und demnach habe ich dann eben mich selbstständig gemacht und beziehungsweise war vorher auch schon, also habe vorher schon vieles probiert in dem Bereich, aber so gerade dann so mit 19 circa war dann so der Punkt, wo ich dann einfach mich wirklich voll darauf fokussieren wollte, auch natürlich finanzieller Natur, dann lieber das Geld eben in eigene Unternehmen gesteckt habe, statt dann in andere Unternehmen. und habe dann so eben mein Unternehmen aufgebaut, beziehungsweise am Anfang, ich habe auch erstmal viele Sachen ausprobiert, aber irgendwann kam es dann eben zu dem Unternehmen, was ich auch heute eben noch habe, und habe mich dann darauf fokussiert, bis es dann eben zum Punkt kam, wo ich dann letztendlich einfach wieder, ja, das Unternehmen, sage ich mal, nicht mehr Geld ins Unternehmen investieren musste, genügend Geld mir rausziehen konnte, eben in Form eines Gehaltes, dass dann halt einfach noch Geld übrig blieb und ich dann gesagt habe, okay, Moment mal, da habe ich doch vor ein paar Jahren was aufgehört, jetzt fangen wir doch wieder mal an damit, und habe mich dann aber halt viel intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, Peter Lynch dann gelesen und habe mich dann eigentlich seitdem, sage ich mal, mehr so reingefuchst und von da aus in den letzten 2-3 Jahren dann eben auch einfach ja super viel konsumiert in dem Bereich und mich so ein Stück weit da auch dann ja einfach, ich sag mal, weiterentwickelt, immer tiefer gegraben, dann, wie du schon gesagt hast, sind dann irgendwelche ganz kleine Unternehmen oder vielleicht jetzt nicht so die bekanntesten Unternehmen, wo ich dann aktuell mich immer noch viel mit auseinandersetze, und genau, das ist im Grunde so kurz der Background, wie es zu dem Ganzen kam.
Warum quasi genau Microcaps in dem Falle und wie quasi bist du sozusagen darauf gekommen, weil du hättest ja auch Tech-Investor werden können oder was auch immer, warum bist du genau da gelandet oder was hat dich daran gereizt?
Genau, also ich glaube, das war einmal der erste Startschuss, war auf jeden Fall damals so, das waren zwei Punkte, einmal das Buch, ich glaube 100 Baggers heißt das ja, wo ja im Grunde auch eine der Thesen ist, okay, schau mal, wenn du eben einen 100-Bagger, also in Anführungsstrichen 100-Bagger jetzt haben möchtest oder auch einen 10-Bagger oder was auch immer, statistisch gesehen starten die meisten Unternehmen, die eben eine solche starke Wertentwicklung haben, als kleine Unternehmen. Ich glaube, in dem Buch heißt es sogar unter 300 Millionen Marktkapitalisierung, was ja für die meisten dann ein Microcap wäre. Und das Ganze wurde dann auch im Grunde nochmal von vielen Investoren, die ja relativ bekannt sind. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt viel auch über viele Talks von Munish Pabrai zum Beispiel angehört oder auch Warren Buffett, die ja dann häufig, da gibt es ja auch den bekannten Ausschnitt, wo er sagt, ja, wenn er jung wäre, dann würde er im Grunde eigentlich würde er A, die garantieren können, dass er 50% per annum compounden könnte, und B, würde er eigentlich in kleine Unternehmen investieren. Das heißt, eigentlich als ich mich dann so mehr damit auseinandergesetzt habe, war es eigentlich relativ klar, dass so alle Pfeile auf, okay, kleine Unternehmen gezeigt haben von dem, was ich mir so angeguckt habe. Was dann natürlich auch noch mal dazu kam, sage ich dir auch ganz ehrlich, ich glaube, rein von meiner Persönlichkeit her ist es einfach was mir auch mehr Spaß macht. Es ist auch etwas, wo ich mir zumindest einbilde, da ich ja auch ein kleines Unternehmen habe und mit steigenden Umsätzen von meinem Unternehmen auch tatsächlich teilweise die Spanne zwischen den Unternehmen, die ich mir angucke, die dann teilweise so eine Marktkapitalisierung von, weiß ich nicht, im extremsten Fall vielleicht mal von irgendwie 5 Millionen haben. Das kann ich mir ungefähr vorstellen. Die Spanne ist jetzt nicht mehr so riesig zu meinem Unternehmen. Das hilft dann natürlich auch nochmal einfach, als wenn ich mir jetzt so ein Facebook angucke oder ein Amazon, wo es halt für mich einfach viel schwieriger auch wäre, dann das wirklich so nachzuvollziehen. Und das kommt so einfach noch als persönlicher Faktor obendrauf, über dem, was jetzt vielleicht Studien sagen oder was vielleicht so das Idealszenario wäre, wenn man jetzt nur noch rein nach Rendite gehen würde.
Ja. Jetzt gibst du uns am besten auch nochmal einen Überblick, wie viel ist denn jetzt relationmäßig dein Portfolio jetzt quasi in Microcaps? Hast du immer noch einen ETF-Anteil vom Anfang an und besparst den konsequent, oder ist mittlerweile alles Microcaps, oder hast du sogar noch andere Asset-Klassen? Wie ist so Pi mal Daumen dein Gesamtportfolio aufgebaut?
Genau, also ich habe eigentlich für mich irgendwann mal entschlossen, zumindest Stand jetzt, das kann sich natürlich auch ändern, dass ich eigentlich in meinem Leben nicht viel besitzen möchte, außer Unternehmensanteile. Damit kenne ich mich aus, das macht mir Spaß, und da sehe ich jetzt einfach mehr, sage ich mal, mehr Sinn da drin, mich tiefer dann damit auseinanderzusetzen, statt dann irgendwie groß zu diversifizieren, nur um zu diversifizieren. Muss natürlich auch dazu sagen, ich habe jetzt auch keine Millionen, die ich verwalte, das kann sich, wie gesagt, auch jederzeit ändern, und von daher ist natürlich, ist mein Portfolio besteht halt A, natürlich aus meinem eigenen Unternehmen, und darüber hinaus, wenn ich mir jetzt mein Aktienportfolio angucke, dann habe ich zwei Unternehmen, die keine Microcaps sind, wovon eins der beiden aber ein auch Smallcap ist, also mit einer Bewertung von knapp unter einer Milliarde, also ich glaube irgendwie 800 Millionen müssten circa sein aktuell. Von daher, das ist ja, glaube ich, immer noch Small Cap, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, also 2 von 10 sind quasi keine Microcaps.
Okay, ja. Sehr cool. Dann würde mich natürlich insbesondere interessieren, wie kommst du auf deine Investments und wie wählst du die aus? Also wie gehst du da bei der Analyse vor?
Gute Frage. Das ist natürlich auch etwas, was sich immer stetig ein Stück weit entwickelt und was auch nicht immer gleich ist, weil ich denke mal, jedes Unternehmen muss auch ein Stück weit anders betrachtet werden. Grundsätzlich erstmal, wenn wir jetzt über die Recherche sprechen, dann ist es eigentlich so, dass ich einfach, ich sage jetzt mal, so meiner Neugier folge. Also beispielsweise, ich verbringe relativ viel Zeit auf Seedr.com. Das ist ja die Plattform, wo die kanadischen Unternehmen ihre Geschäftsberichte hochladen. Da schaue ich eigentlich, sage ich mal, so alle 2 Tage rein, gucke mir mal an, okay, was sind da vielleicht gerade neue Income Statements hochgeladen worden, gab es neue Quarterly Reports oder vielleicht einen News Release. Ab und zu schaue ich mir dann auch mal einen sehr breiten Screen an. Also ich bin kein Freund davon, sehr eng zu screen, sondern eher beispielsweise auch da einfach dir eine Stock Exchange rauszunehmen und zu sagen, okay, in meinem Fall zum Beispiel alle Unternehmen bis 300 Millionen Market Cap. Und dann kann man natürlich auch noch ein bisschen anders mitspielen. Weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich will mir jetzt mal japanische Unternehmen mit einem negativen Enterprise Value angucken, ist das natürlich auch was ich schon mal gemacht habe oder was halt so Punkte sind. Also das ist eine Sache und dann, das verbindet sich übrigens auch gut mit dem dann immer wieder sich zum Beispiel so von einer Stock Exchange die Reports anzugucken, weil du hast halt einmal breit dir so, sage ich mal, die meisten Unternehmen angeguckt, weißt dann ungefähr so, ja, was die machen, hast den Namen schon mal gehört, hast die vielleicht auf irgendwie deine Liste gepackt und dann, wenn du dann zum Beispiel auf regelmäßiger Basis dir einfach anguckst, okay, welche Unternehmen haben heute ein Financial Statement hochgeladen, dann kommt dir vielleicht ein Name bekannt vor, ach, Moment mal, da war doch was, das war ja eigentlich ganz thematisch interessant und dann siehst du eben, relativ schnell, ob da eine Veränderung stattgefunden hat. Und das bringt mich dann auch zum zweiten Punkt deiner Frage, wonach ich gucke. Im Grunde, wenn ich es beschreiben würde, dann wäre es vermutlich, dass ich nach irgendeiner Veränderung gucke, weil ich schon der Meinung bin, dass viele Microcaps, sage ich mal, also auf der einen Seite ist es so, dass ich denke, dass wenn man auf der Suche oder es versuchen möchte, möglichst hohe Renditen zu erzielen. Es gibt definitiv Unternehmen, die in der Lage sind, über einen langen Zeitraum diese Renditen zu erwirtschaften, sei es ein, weiß ich nicht, Constellation Software oder eben auch so Namen wie Facebook oder ein Amazon. Das ist aber in der Regel eher die Ausnahme und vor allem natürlich auch schwierig im Bereich Microcap zu finden. Das heißt, was meiner Meinung nach häufiger vorkommt und gegebenenfalls auch leichter ist Unternehmen zu finden, die eben einfach durch einen Veränderungsprozess gehen, wo irgendwas verändert worden ist. Das kann ein neues Produkt sein, das kann eine Änderung in der Kapitalallokation sein, es kann sein, dass die Industrie sich verändert hat, zum Beispiel ein Konkurrent ist pleite gegangen, Konkurrent tritt aus der Branche raus, also irgendeine Veränderung, die eben einen positiven Einfluss letztendlich auf das EPS, also auf die Earnings per Share Gewinn pro Aktie haben wird in der näheren Zukunft und dann dazu führt, dass halt A, natürlich der Gewinn pro Aktie steigt und dann aber häufig damit einhergehend auch vielleicht das Unternehmen von Investoren höher bewertet wird, weil sie sagen, ah, Moment mal, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Aktienrückkauf gesehen, das steigert natürlich den Gewinn pro Aktie, aber es signalisiert ja auch an mögliche Investoren, okay, da wird eben vernünftig gearbeitet, wir können vielleicht damit auch in der Zukunft rechnen und dann bekommen eben häufig auch diese Unternehmen höhere Multiples. Also ich schaue eigentlich nach Situationen, wo ich davon ausgehen kann, dass in der näheren Zukunft, ich bin jetzt keiner, der sich confident damit fühlt, 10 Jahre in die Zukunft zu schauen, sondern ich rede da eher so von den nächsten 1-2 Jahren vielleicht, dass es da eben eine positive Veränderung innerhalb dieses Unternehmens gibt, wozu dann idealerweise das Unternehmen vielleicht auch von häufig eben auch ein Multiple Re-Rating bekommen kann und eben auch den Gewinn pro Aktie steigern kann.
An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die 7Assets App. In deinen Finanzen gibt es viele Einnahmen und Ausgaben wie Gehälter, Miete, Zinsen, Dividenden, Leasing und noch vieles mehr. Einige sind sich darüber im Klaren, was sie verdienen und was ihr Leben eigentlich kostet. Aber hast du jemals eine genaue Übersicht erstellt, was mit deinem Geld eigentlich passiert? Dazu kommt, dass heutzutage deine Vermögenswerte überall verstreut sind. In der App die Kryptowährung, in der Bank Wertanlagen, im Schrank die Unterlagen zu Immobilien und war da nicht auch noch eine teure Uhr? Sofern man überhaupt alle Dokumente finden kann, ist der Überblick komplex und ein detaillierter Einblick nur schwer zu gewinnen. Dabei könnte alles so einfach sein, und genau da kommt die 7Assets App ins Spiel, denn damit erhältst du Einblick in dein gesamtes Vermögen, darunter auch Kryptowährungen, Wertanlagen, Investitionen, Immobilien, Edelmetalle und noch viele weitere Wertgegenstände. Ja, auch Handtaschen und Sneaker sind wertvoll. Ebenso können Verwaltungsprozesse wie Finanzierung, Käufe und Verkäufe optimiert werden. 7Assets ist die smarte digitale Vermögensverwaltung der Zukunft und wird auch dein Leben erheblich erleichtern. Es hilft dir nicht nur dabei, deine Finanzen im Auge zu behalten, die integrierte KI unterstützt dich dabei, Veränderungen der Vermögenswerte zu erfassen und automatisch zu verwalten. Willst du direkt loslegen? Dann gehe jetzt auf den Link in den Shownotes und lade dir direkt die App herunter. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge.
Ja, da gehen wir da doch beispielhaft mal rein. Du hast gerade eben der eine Competitor erwähnt, der die Industrie verlässt. Das spielt ja auch so ein bisschen auf eine Sache an, die mich tatsächlich sehr persönlich angesprochen hat, und zwar SagaFirst. Das ist ein Auktionshaus für Pelze. Und da muss man erstmal die persönliche Connection herstellen. Und zwar habe ich tatsächlich während meiner Schulzeit mal für einen Online-Fellhändler gearbeitet, der Felldecken und so Kissen und so weiter verkauft hat. Und der hat seine Pelze immer auf so Aktionen gekauft, unter anderem von Saga, auch von, ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen hießen, so ein nordamerikanisches Gedöns und Fürhaber was das und so. Und da ist nämlich genau dieser Fall, den du eben angesprochen hast, eingetreten. Vielleicht magst du einfach so mal ein bisschen die Hintergründe hinter dem Rational da erklären, weil ich finde das eigentlich einen ganz schönen Case, der sag ich mal, diese Spezifikation gut verdeutlicht.
Ja, klar, sehr gerne. Also wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein Aktionshaus für Pelze. Das ist natürlich jetzt das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist natürlich das ganze Thema, okay, Pelze, Tierschutz etc. Also ist jetzt kein Thema, was vielleicht en vogue ist und wo natürlich auch politischer Druck hintersteht. Das hat letztendlich dazu geführt, dass vor allem das, oder ich fange vielleicht kurz nochmal vor, ein Auktionshaus an sich ist eigentlich ein sehr gutes Geschäftsmodell, weil letztendlich bekommen die oder verdienen ja Geld, indem die eine Kommission einfach an dem bekommen, was bei den Auktionen verkauft wird. Also jetzt mal relativ simpel gesprochen, das ist deren Haupteinnahmequelle. Das heißt, wenn jetzt mehr Pelze verkauft werden oder teurere Pelze verkauft werden, dann verdienen die auch mehr Geld. Die brauchen aber nicht zwingend mehr Personal oder mehr Mitarbeiter. Klar, ein paar mehr Leute, um die Pelze vorzubereiten und zu sortieren für eine Auktion. Aber letztendlich, gerade wenn zum Beispiel die Pelze teurer werden, dann ist das eigentlich, also genießen die relativ starken Operational Leverage. Also wenn da eben für jeden Euro, der oben mehr reinkommt, ab einer gewissen Schwelle, also kommt er eigentlich direkt auch in als Gewinn pro Aktie unten an. Und das ist eben erstmal zu der Grundausgangslage. Dann, wie ja vorhin schon angesprochen, das Thema Pelz ist jetzt natürlich, wie gesagt, hat einen gewissen politischen Druck. Es hat dazu geführt, dass 2020 der Hauptkonkurrent, Kopenhagen Furs, auch als Reaktion darauf, dass Pelze im Zuge der Corona-Pandemie in Dänemark, also das Pelz, wie nennt man das? Farming, also die, was ist denn der deutsche Begriff?
Gute Frage.
Die Zucht, Pilzzucht, glaube ich, genau, oder? Ja. Dass die eben verboten worden ist im Zuge der Corona-Pandemie 2020. Und daraufhin hat dann letztendlich der größte Player der Industrie, das größte Auktionshaus, Kopenhagen Furs, gesagt, okay, wir werden in den nächsten Jahren liquidieren. Und die Industriedynamik ist eigentlich so, dass bis 2020 laut eigenen Angaben von Kopenhagen Furs circa 60%, glaube ich, Marktanteil hatte. Und ich schätze mal, dass das Saga Furs bis 2020 vielleicht bei so 20-30% lag. Und die anderen 10% sind so kleine Player. Das heißt, wir haben eigentlich eh schon fast einen Duopol gehabt. Und der größte Player wird jetzt in den nächsten Jahren liquidieren. Das Ganze letztendlich war jetzt keine Liquidation, die von heute auf morgen stattfindet, sondern das wird, also die sind jetzt 2024, sind deren letzten drei Auktionen. Das heißt, ab 2025 wird es diese Unternehmen nicht mehr geben. Demnach ist die logische Schlussfolgerung natürlich, das ist jetzt, ich habe auch keine Glaskugel, aber man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Pelze, die eben sonst über die Auktion von Kopenhagen Furs verkauft worden sind, jetzt über Saga Furs verkauft werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie eben, das hat man jetzt auch schon gesehen, weil die eben die Liquidation von Kopenhagen Furs so ein bisschen schleichend abfindet, dass sie jetzt auch deutlich Marktanteile bereits letztes Jahr sich sichern konnten. Also da von meinen eigenen Recherchen war dann die Verteilung eher so, ich glaube, fast gleich. Also die haben fast gleich viele Pelze verkauft, wo ja vorher Kopenhagen Furs deutlich mehr verkauft hatte. Und das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt, der natürlich wichtig ist, das würde ja die Menge bestimmen an Pelzen, die verkauft werden. Der zweite Punkt, um natürlich Geld zu verdienen, sind auch die Pelzpreise. Commodities sind natürlich immer schwierig, weil keiner weiß jetzt, wie es aussieht mit dem Ölpreis oder mit einem Pelzpreis etc. Aber letztendlich folgt ja auch der Pelzpreis, Angebot und Nachfrage. Und da ist es jetzt so, dass gerade durch die Corona-Pandemie, die verkaufen sehr viele Pelze nach China und auch nach Russland. Und gerade die Corona-Pandemie in China hat sich ja ein bisschen länger auch hingezogen. Das heißt, es gab eben geringere Nachfrage. Deshalb dann der Russland-Ukraine-Konflikt hat dazu geführt, dass auch die Nachfrage in Russland geringer war. Das heißt, wir hatten im Grunde gerade nach der Corona-Pandemie hatten wir so letztes Jahr und jetzt auch noch ein bisschen ein Überangebot an Pelzen. Ja, weil eben vor allem während der Corona-Pandemie wurde es quasi kurz gestoppt. Danach wurde die Pelzzucht wieder aufgenommen. Es wurden wieder viele Pelze hergestellt. China hatte aber quasi verspätet nochmal einen Lockdown in 2022, wenn mich nicht alles täuscht. Wir hatten den Russland-Konflikt. Das heißt, wir hatten eigentlich zu viel Angebot für eine quasi relativ, also künstlich geringere Nachfrage im letzten Jahr. Aktuell, dadurch sind die Pelzpreise gesunken. Die Pelzpreise sind so weit gesunken, dass eigentlich die Pelzzucht aktuell nicht rentabel ist für die Farmer. Das heißt, wir hatten jetzt in diesem Jahr wurden mehr Pelze, weil eben noch so viel übrig waren, wurden mehr Pelze verkauft als hergestellt in Europa. Demnach müsste die logische Schlussfolgerung sein, dass eigentlich die Preise, weil die sind jetzt aktuell auf einem, ich weiß nicht, ob es ein All-Time-Low ist, aber es ist definitiv mit der geringste Stand in den letzten 10 Jahren, der eben vorhanden war. Das ist eben nicht profitabel für die Farmer. Das heißt, das Angebot an Pelzen ist halt aktuell sehr gering. Laut eigenen Angaben von Saga Furs sollte dieser Oversupply sollte anfangen, also in H1, also im ersten Halbjahr 2024 vorbei sein. Und dann müssten theoretisch die Pelzpreise wieder steigen, weil sonst das Ganze eben, weil eben das Angebot einfach so gering ist, gerade am Pelzen. Und die Nachfrage, aber jetzt, wo China wieder offen ist, relativ stabil ist. Wenn natürlich Russland natürlich auch, also jetzt nicht nur, um damit Geld zu verdienen, würden wir natürlich uns alle einfach den Menschen wünschen, dass der Konflikt auch möglichst bald da beendet ist. Das wäre natürlich für alle gut, auch für den Case. Und das ist im Grunde eigentlich so der Case. Also der größte Player liquidiert und demnach sollte der Marktanteil von Saga Furs dann fast ein Monopol sein im Grunde. Und die Pelzpreise rein von dem Ökonomie-Lehrbuch-Denken her müssten eigentlich in den nächsten Jahren auch steigen. Und das im Verbund mit dem Operational Leverage, die das Unternehmen hat, und auch die Dividenden, die ausschütten, sollte dann meiner Meinung nach eine relativ interessante Upside für das Unternehmen darstellen.
Ja, das war wirklich eine der besten Case-Vorstellungen, die wir hier bislang so hatten. Insofern vielen Dank dafür und verdeutlicht gerne, wie du so dabei vorgehst. Das Unternehmen ist ja nun wirklich sehr, sehr klein. Also zumindest kommt direkt mit einer Marktkapitalisierung von irgendwie 23,5 Millionen raus. Das ist ja nun wirklich Micro-Micro-Cap. Kaufst du dann direkt da irgendwie in Skandinavien an der Börse oder wie guckst du auf das Thema Liquidität und was gibt es vielleicht dabei zu beachten, gerade für jetzt Leute, die sich mit dem Thema Microcap noch nicht so auseinandergesetzt haben?
Ja, Genau, richtig. Ich wollte zuerst, hat auch zuerst bei Comdirect geschaut. Da gibt es, glaube ich, ein zweites Listing, aber nur bei der LS, glaube ich, ne? Ja. Funktioniert tatsächlich. Ich hatte dann mal aus, quasi um einfach nur zu testen, meine Order wurde relativ schnell ausgefüllt. Also das Volumen wird dir zwar quasi da nicht angezeigt, aber es war auch eine sehr geringe Menge. Aber
das ist wahrscheinlich so ein Market Maker, der kauft das quasi in Helsinki ein und packst dir mit einem guten Abschlag dann auf den Marktplatz.
Genau. Also das war nur zum Testen, ob das, weil es hatte mich einfach interessiert, aber meine reale Position, die habe ich dann auch, also ich habe die dann bei Comdirect auch verkauft und dann meine echte Position eben bei DEGIRO gekauft, also an der Heimatbörse direkt in Helsinki, weil klar natürlich, das ist immer, ich würde immer schauen, dass ich an der Heimatbörse kaufe. Und bei den Microcaps natürlich immer mit Limit Orders, das ist ganz wichtig. Wir haben enorme Spreads teilweise, also wirklich extrem. Und da auch einfach dann mal, also musst du mit Limit kaufen. Das ist ganz wichtig. Kannst dich dann einfach auch mal da deine Order abgeben, die vielleicht ein bisschen unter dem ist, was aktuell gehandelt wird, was aktuell der Preis ist, weil es kann immer gut sein, dass, wie gesagt, die Spreads da sehr, sehr groß sind und dass dann morgen jemand kommt, der unbedingt seine Aktien loswerden möchte und dann kannst du die vielleicht für 5% unter dem bekommen, wo der aktuelle Aktienkurs ist. Ne? Also da, das ist, würde ich auch jedem raten. Und klar, natürlich sind sehr illiquide. Ich habe halt den Vorteil, dass ich ein kleines Portfolio habe. Da sind wir auch wieder beim Thema Microcaps. Es ist halt ein struktureller Vorteil, weil eigentlich alle Leute, die gut im Investieren sind, haben früher oder später viel Geld. Wenn sie viel Geld haben, können sie eigentlich nicht mehr da rein investieren. Das heißt natürlich, im Grunde, du schließt quasi die Leute, die wirklich gut sind, die echten Profis, die schließt du fast aus, eben bei so illiquiden Market Caps, ne? Weil jetzt gerade auch Saga Furs hat auch, also der Free Float ist auch also deutlich kleiner als der Market Cap nochmal. Das ist ja das, was ja da nochmal fast wichtiger ist. Und genau, also das ist kurz so, wie ich damit umgehe und was damit auch der Vorteil natürlich ist, wenn man halt wirklich einfach wenig Geld hat auf Platt.
Und es macht auch definitiv Sinn, die Sachen über dann sowas wie DEGIRO oder Interactive Brokers zu kaufen, weil wenn man über Comdirect so eine Auslandsbörse kauft, dann wird es auch schnell mal ein bisschen teurer. Das kann man sich auch durchaus sparen, wenn man tatsächlich bei einem von diesen Nicht-Deutschland-Brokern sozusagen sind, die halt dann doch eher zwar mehr für professionelle Anleger gedacht sind. Aber ganz ehrlich, wenn man sich in Microcaps bewegt, dann sollte man auch gegebenenfalls auf solche Broker kein Problem haben, da umzusteigen, beziehungsweise ein nötiges Grad an Wissen mitnehmen, weil das jetzt vielleicht nicht der einsteigerfreundlichste Bereich ist.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, dann haben wir eigentlich schon tatsächlich einen großen Teil hier gecovert und ich würde mal tatsächlich zu einem meiner Lieblingsstandardfragen springen. Gerade vielleicht, weil Microcaps, wie gerade angesprochen, nicht so der einfachste Bereich sind. Hast du bestimmt auch schon mal einen Fehler gemacht, vielleicht auch generell beim Investieren. Was würdest du davon sagen, war bislang dein größter Fehler und was hast du da gelernt?
Ja, sehr guter Punkt. Ist auch etwas, wo ich... Wir sind jetzt quasi, das Jahr ist ja fast vorüber, dann kommt man ja immer in so eine Stimmung rein, dass man sich eigentlich überlegt, ja, wie ist das Jahr so gelaufen? Das frage ich mich natürlich auch jetzt konkret in Bezug auf die Investments. Und da ist es auf jeden Fall so, dass ich würde sagen, der größte Fehler war im Grunde das Gegenteil oder das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe. Also kann ich ja auch, also die Leute, die mich ja auch vielleicht mal auf Twitter gesehen haben oder vielleicht nach dem Interview folgen.
Der Link ist natürlich in den Shownotes.
Genau. Ich spreche auch offen über meine Investments. Also da können wir dann zum Beispiel über Liat sprechen, was ja an sich ein gutes Unternehmen ist. Was aber eigentlich genau konträr zu dem, was ich ja gerade bei Saga Furs, wo wir vielleicht zumindest basierend auf den Fakten, die ich genannt habe, bin ich zur Conclusion gekommen, okay, die Zukunft müsste jetzt in den nächsten Jahren besser aussehen in der Industrie, ist genau das Gegenteil eigentlich bei Liat der Fall gewesen. Und zwar ist es ja ein Hersteller für Mountainbike und auch für Motorrad, Bekleidung, also von Helmen über Stiefel, Jerseys, hier Neckbrace, also Nackenschutz, also alles Mögliche von Head to Toe komplett ausstattet. Und natürlich ein riesen Corona-Profiteur gewesen. Und was halt da passiert ist, ist, dass die verkaufen eigentlich zu 95% an Retailer, also an halt die Fahrradhändler, an die Motorradbekleidungshersteller, also Händler. Und die Händler, die haben halt eben in Corona ja eine Nachfrage gehabt, die war ja unfassbar. Und dann haben die halt super viel eingekauft bei den ganzen, von den ganzen Herstellern. Lustig, also logischerweise, was kommt danach? Die Nachfrage geht halt runter und auf einmal hatten die ganzen Händler zu viel Inventar von Helmen, von Stiefeln und von den ganzen sowohl Motorrad- als auch Fahrradbekleidungsgegenständen. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass bei zum Beispiel Liat, aber in der gesamten Branche, demnach natürlich die Umsätze extrem runtergegangen sind, weil die verkaufen ja an die Händler. Die Händler haben gesagt, hey, sind immer noch rappelvoll. Wir können gar nicht mehr Sachen einkaufen von euch oder vor allem nicht mehr in dem Volumen, wie wir es eben in Corona gemacht haben oder auch davor gemacht haben. Und demnach ist natürlich passiert, dass eigentlich Liat, wie fast jedes Unternehmen in der Branche, halt extrem gelitten hat. Und diese Entwicklung habe ich definitiv unterschätzt. Ich bin davon ausgegangen, okay, das ist ein gutes Unternehmen und das ist schon eingepreist. Und sowas ist immer sehr gefährlich, wenn man sagt, ja, okay, der, ich glaube, in der Spitze waren sie damals, glaube ich, bei $30 und ist dann auf $16 runtergegangen. Und dann war damals eigentlich meine quasi Conclusion, okay, ja, nee, das ist jetzt eingepreist vom Markt schon, dass jetzt die Industrie jetzt ein bisschen leiden wird, ein paar Quartale und ja, es war natürlich noch nicht komplett eingepreist, also ich glaube, jetzt sind wir bei knapp $10 an einem guten Tag, an einem schlechten eher bei $9.50 und das ist, also das habe ich einfach komplett unterschätzt, kann ich ehrlich sagen, das heißt, meiner Meinung nach sind da zwei Learnings, die ich da für mich rausgezogen habe. A, das erste ist, das kann man jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen weiterspinnen, aber das im Grunde also der Rahmen ist häufig wichtiger als das Bild. Also die Industrie oder die Dynamiken in der Industrie sind häufig sind mindestens genauso entscheidend wie das Unternehmen an sich. Ein anderes Beispiel vielleicht, was mir gerade noch einfällt, Centrotec damals hat ja extrem profitiert von den Wärmepumpen, die ja gefördert worden sind. Wäre das nicht passiert, hätte sich das Unternehmen auch nicht so entwickelt. Natürlich haben die dann auch zum Beispiel sehr gut das Ganze gemanagt, an dem Peak quasi die Sparte verkauft zu einem super Multiple. Aber was ich damit sagen möchte, wenn halt eben diese eine Industrie hast, die jetzt gerade durch eine harte Phase durchgeht, dann selbst das beste Unternehmen wird leiden. Und das habe ich definitiv unterschätzt. Und im zweiten Punkt ist es dann halt auch wieder, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Liat ist ein super Unternehmen und ich bin auch nach wie vor noch, Disclaimer, nach wie vor auch noch investiert, weil ich davon ausgehe, dass halt eben, wie gesagt, das ein gutes Unternehmen ist. Aber ein gutes Unternehmen ist halt nicht immer ein gutes Investment zu jedem Zeitpunkt. Und andersrum, ein schlechtes Unternehmen kann auch ein gutes Investment zu einem gewissen Zeitpunkt sein. Und das ist meiner Meinung nach, was auch nochmal sehr wichtig zu verstehen ist, Microsoft wäre ein nächstes Beispiel, ich glaube, die haben sich auch 10 Jahre lang seitwärts entwickelt und das heißt einfach, dass, also es reicht nicht aus, dass es ein gutes Unternehmen ist, um meiner Meinung nach wirklich nachhaltig gute Renditen am Aktienmarkt zu erzielen, muss es einfach auch ein guter Zeitpunkt, jetzt nicht im Sinne von, okay, ich analysiere den Chart, sondern einfach, okay, ich schaue mir einfach an, wie ist das Unternehmen, wie wird sich das in den nächsten 1-2 Jahren entwickeln, wie sieht die Industrie aus, wie ist halt das generelle Umfeld und dann hast du halt einfach ein gutes Unternehmen in einer guten Position oder in einer Position, wo es halt eben dann profitieren kann.
Und da machen wir ja zum Glück nicht nur Fehler, sondern du hast ja auch Erfolge. Was war vielleicht dein größter Investment-Erfolg bislang so?
Also rein prozentual von der reinen Rendite her war es tatsächlich Tesla damals. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass ich ja quasi meiner ersten Investmentphase 1.0 unter anderem eben auch Tesla gekauft habe und das wurde dann mein erster Ten-Bagger, aber das würde ich jetzt nicht als meinen Erfolg betiteln, einfach weil es war halt finanziell, keine Ahnung, 150 Euro, die ich damals investiert habe und zweitens, weil es auch mehr Glück als Verstand war, also man muss ja, finde ich, immer im Leben und vor allem auch Investment zwischen Prozess und Ergebnis unterscheiden, weil häufig oder manchmal ist es halt so, wir machen eigentlich alles richtig und haben einfach Pech, manchmal ist es so, wir machen eigentlich nicht so viel richtig und haben halt Glück Und deshalb denke ich, das ist für mich persönlich, wenn ich jetzt die Frage eher, ich sage jetzt mal philosophisch beantworten würde, dann wären es halt eher Situationen, wo halt der Case aufgegangen ist. Also zwei, die jetzt von diesem Jahr ganz gut funktioniert haben, kommen mir da in den Sinn. Das eine war halt eine ganz spannende Situation, weil das, da sehen wir auch nochmal, dass man, das ist im Grunde zweiter Vorteil von Microcaps, aufgrund dessen, dass halt eben die so wenig gecovert sind, gibt es manchmal auch einfach sehr, also hat man wirklich einfach einen zeitlichen Vorteil. Zum Beispiel bei der Doifol dieses Jahr, das Unternehmen, da bin ich Anfang des Jahres drauf gestoßen und hatte mir so als einen der möglichen Katalysatoren aufgeschrieben, dass also die hatten einen riesen Streit quasi mit dem Ex-Management-Team und seit 10 Jahren ist da eigentlich eine Ausgleichszahlung von mehreren, also von 10 Millionen, 15, 20 Millionen, also wirklich große Summen bei einem 50 Millionen Market Cap im Raum gestanden. Und es hieß halt immer auf den HVs, ja, sind dran. Und das zog sich schon 10 Jahre. Und das hatte ich halt als einen möglichen Katalysator. Und eines Tages habe ich dann gesehen, okay, Moment mal, warum ist denn hier irgendwie das Fünffache vom Volumen heute bei der Aktie? Aber es war nur so 3% im Plus. Und dann bin ich in den Bundesanzeiger gegangen und hatte dann die HV-Einladung gesehen. In der HV-Einladung stand dann wiederum drin, dass sie sich zu einem Vergleich geeinigt haben und in den nächsten 3 Jahren 12 Millionen, glaube ich, an Ausgleichszahlung oder 10 Millionen an Ausgleichszahlung bekommen werden. Aber wie gesagt, die Aktie hatte halt eigentlich noch nicht wirklich reagiert, weil es gab noch keine offizielle Pressemitteilung, nur die HV-Einladung im Bundesanzeiger. Und dann gab es tatsächlich so eine Zeitspanne von so 3 Stunden, wo du im Grunde eigentlich die Aktie zu dem Preis vor dem Announcement kaufen konntest, obwohl es ja quasi 100, also mehr oder minder 98% sicher ist, dass 10 Millionen in den nächsten 3 Jahren zusätzlich zufließen werden. Bei, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 50 Millionen Marktkapitalisierung und dass auch noch eine Dividende das erste Mal seit 3 Jahren dann dementsprechend verabreicht wurde. Und das hat dann dementsprechend kurzfristig sehr gut funktioniert. Ist ja jetzt auch was jetzt, also auch, wo ich jetzt auch zumindest mittelfristig noch immer eine Unterbewertung sehe. Aber das war zum Beispiel einfach jetzt, wir reden ja jetzt nicht von irgendwie 100% plus, aber das war halt einfach eine coole Situation. Und das Zweite wäre dann vielleicht noch die Cypher Pharmaceutics gewesen, wo im Grunde die Hälfte der Marktkapitalisierung in Cash war und sie angefangen haben, eigentlich mit dem Cash Aktien rückzukaufen. Dadurch natürlich dann auch da sind wir wieder beim Thema Veränderung. Okay, auf einmal Veränderung in der Kapitalallokation. Es gibt auch noch weitere Katalysatoren bei dem Unternehmen, aber das hat jetzt dazu geführt, dass dann auch, ich glaube jetzt seit in den letzten, weiß nicht, 6 Monaten die Aktie dann 75% im Plus ist. Und wie gesagt, das sind dann eher so die Sachen, die mir so einfallen, weil da ist halt dann eben der Case aufgegangen und das ist ja das für mich, worum es geht, als jetzt nur vielleicht, wenn man mal, klar, Glück ist, nehme ich auch mit, ne? Also ich nehme auch gerne den Tenberger mit, aber das waren jetzt so ein paar Beispiele.
Sehr, sehr cool. Ja, wirklich spannend und einen herzlichen Glückwunsch dazu und das bei deinem Alter ist ja wirklich auch beeindruckend, das schafft nicht jeder und mit Unternehmen und so weiter. Steht ja, glaube ich, eine blendende Zukunft bevor, deswegen vielleicht zum Abschluss, wo soll es noch bei dir hingehen, was sind vielleicht so Ziele, die du dir noch so für die Zukunft gesetzt hast?
Also ich möchte mein Unternehmen weiter ausbauen, das macht mir viel Spaß. Wir haben ein super Produkt jetzt in den letzten Jahren auf die Beine gestellt oder eine super Dienstleistung viel eher. Und es macht auch sehr viel Spaß, mit unserem Team zusammenzuarbeiten. Da bin ich sehr dankbar für, weil es einfach nicht so einfach ist, gute Leute zu finden. Und das heißt, das auf jeden Fall weiter ausbauen und gleichzeitig natürlich einfach ein besserer Investor werden und möglichst hohe Renditen natürlich zu erzielen. Im Grunde einfach so weiterzumachen wie jetzt und dann schaue ich mal, wo ich dann dabei rauskomme. Aber mir geht es da eigentlich einfach um die intellektuelle Herausforderung beim Investieren. Ist jetzt weniger, dass ich sage, okay, ich muss jetzt damit reich werden. Also im Grunde eigentlich einfach so weitermachen. Wenn ich dann, umso besser natürlich, wenn ich vielleicht möglichst, also in eine Lage komme, wo ich dann sage, okay, ich bin jetzt rein theoretisch genug Geld da, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt privater Investor werden. Ich weiß nicht, ob ich das sein möchte. Vielleicht ist mir zu langweilig, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir sagen, wenn ich da bin. Aber das wäre auf jeden Fall natürlich was ich erstrebenswert finden würde.
Das sind doch schöne Ziele. Da wünschen wir dir natürlich ganz viel Erfolg dabei und freuen uns natürlich auf ein zukünftiges Update, wie weit es denn damit läuft. Vielen Dank erstmal aber an der Stelle den Link zu deinem Twitter-Kanal und Substack und so weiter und natürlich auch gerne zu deiner Marketing-Agentur. Findet man alles in den Shownotes, wer da also interessiert. Der kann da gerne mal vorbeischauen. Und ja, vielen Dank. Und das letzte Wort des Podcasts, das schenke ich dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte. War auf jeden Fall ein spaßiges Interview. Und genau, an alle Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg und letztendlich gute Renditen. Und vor allem, dass ihr aber auch Spaß dabei habt, weil ich denke, das ist am Ende des Tages mit das Wichtigste.
Sehr schön. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.